Ja, nachdem wir in den ersten neun oder in den insgesamt neun Seligpreisungen von Jesus gezeigt bekommen haben, wie er sich einen glückseligen Nachfolger vorstellt, wie es immer wieder heißt, glückselig sind die, und dann kommt das, was Jesus als Ergebnis schon sieht. Da wird uns dann jetzt ab Vers 13 bis eigentlich zum Ende von Kapitel 5 beschrieben, auch was die konkreten Auswirkungen eines glückseligen Lebens im Alltag ganz persönlich sind. Und die ersten beiden Auswirkungen schauen wir uns heute an in den Versen 13 bis 16. Matthäus 5, wir lesen zusammen ab Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll auch euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Thema des Textes ist ja leicht zu erkennen. Die Jünger Jesu sollen Salz und Licht sein für die Welt. Das ist also der erste Auftrag, Salz sein für diese Erde, mein erster Punkt. Interessant ist, wie Jesus hier diesen Auftrag formuliert. Es heißt nämlich in Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Und es heißt nicht, ihr sollt das Salz der Erde sein. Jesus macht an dieser Stelle auch keinen Vergleich. Ihr seid wie das Salz der Erde. Nein, er sagt, ihr seid das Salz der Erde in der Gegenwartsform. Und er macht damit deutlich, es ist hier ein göttlicher Auftrag für seine Jünger mit dabei. Dieser Auftrag hebt zugleich die Jünger des Herrn Jesus von den übrigen Menschen auf dieser Erde ab. Sie gewinnen als Beauftragte des Königs Jesus eine ganz besondere Würde und Wichtigkeit. Das Bild vom Salz ist hier nämlich nicht wahllos gewählt, sondern ganz gezielt. Wahrscheinlich können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie wertvoll und wichtig damals Salz war. Nicht umsonst wurde es auch als das weiße Gold bezeichnet. In der griechischen Geschichte, so habe ich gelesen, soll es sogar mal eine Zeit gegeben haben, da nannte man Salz Theon, also das Göttliche, was wirklich diesen Wert nochmal zeigt. Das heißt, wenn Jesus seine Jünger hier als das Salz der Erde bezeichnet, dann will er damit eine Sache ganz besonders unterstreichen. Ihr als meine Jünger seid von allerhöchstem Wert. Auch wenn die Menschen um uns herum vielleicht belächeln für unseren Glauben, wenn sie sich lustig machen und uns vielleicht sogar für verrückt erklären, in Gottes Augen sind wir äußerst wertvoll. Etwas ganz, ganz Wichtiges, Schönes. Ihr erinnert euch vielleicht an meine Predigtreihe im letzten Jahr über Hebräer 11 und die vielen Glaubensvorbilder. Am Ende dieser langen Aufzählung über diese Glaubenshelden, die treu und ausdauernd an ihrem Herrn geblieben sind und teilweise auch große Dinge mit Gott und für Gott erlebt haben, da verschweigt der Schreiber uns aber nicht, auch von der anderen Seite des Glaubens zu berichten. Und er schreibt in Hebräer 11, ab Vers 36, andere aber erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung und Misshandlung. Und jetzt kommt's. Sie, deren die Welt nicht wert war. Sie irrten umher in Wüsten, Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Sie, deren die Welt nicht wert war. Rein äußerlich, also aus menschlicher Sicht, waren sie armselige Gesellen. Aber mit Gottes Blick auf die Situation erkennen wir etwas anderes. Die Welt war ihrer nicht wert. Sie waren zu kostbar in Gottes Augen, zu wertvoll. Und wenn wir uns an die beiden letzten Seligpreisungen erinnern, Verse 10 und 11, die vom Segen der Verfolgung sprechen, dann wird uns klar, dass wir mit diesen Glaubensvorbildern in einer Linie stehen. Wir teilen ihr Schicksal und wir teilen auch ihren Wert vor Gott, weil wir immer noch dem gleichen Heiland dienen und nachfolgen. Nun gibt es da aber eine Einschränkung in Matthäus 5, Vers 13, im zweiten Versteil. Nachdem Jesus seine Jünger als das Salz der Erde bezeichnet, sagt er weiter: Wenn das Salz seine Kraft verliert, womit soll es wieder seine Salzkraft zurückerhalten? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zerstört wird. Das bedeutet, wir als seine Nachfolger taugen nur als Salz der Erde, wenn wir auch wirklich salzig sind, wenn die Kraft des Salzes in uns und durch uns und aus uns spürbar wird. Damit wir das Bild richtig verstehen, ist es vielleicht noch gut zu wissen, welches Salz damals auf dem Markt verkauft wurde, als Jesus gelebt hat. Denn dieses Salz war nicht immer rein, wie wir es kennen. Durch die Beimischung von teilweise wohl Gips oder pflanzlichen Resten war es häufig irgendwie verunreinigt. Und wenn die Verunreinigung besonders stark war, dann hat es natürlich auch schnell den Geschmack verloren. Ist irgendwie bitter geworden. Man durfte es auch nicht zu lange aufbewahren. Auch dann hat es natürlich seine Salzkraft verloren, war eigentlich nur noch für die Mülltonne gut, wie es auch hier in diesem Vers heißt. Und Jesus sagt hier: Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist. Für kraftlos steht im Grundtext töricht oder dumm. Salz kann natürlich nicht dumm werden. Aber es geht dem Herrn Jesus ja in erster Linie nicht um das Salz, sondern um uns. Und wir können sehr wohl ein sinnloses, ein törichtes, ein schlechtes Leben führen, auch als Christen. Deshalb gibt uns Jesus hier diese Warnung und sagt: Christen, die nicht als Christen leben, sind Narren. Sie leben an ihrer Berufung vorbei. Und egal, was sie sonst im Leben erreichen mögen, egal, wie erfolgreich sie im Beruf, in der Gesellschaft sind, welche Erfolge sie vorweisen können, egal welche Ideale sie vielleicht verwirklichen, wie moralisch, vorbildlich sie handeln und leben, ihr Leben ohne Salzkraft ist wertlos, macht Jesus hier deutlich. Ein Leben, das verunreinigt ist durch die Sünde, durch den Schmutz von anderen Dingen, hat keine Kraft. Es geht also darum, zu schauen, wie wir als Christen unsere Salzkraft entfalten können. Zunächst daher mal die Frage auch an euch: Welche Aufgaben, welche Funktionen hat Salz ganz generell? Was habt ihr da für Vorschläge? Wie? Salz gibt Geschmack, es würzt. Was noch? Es macht haltbar, genau, es konserviert, damit es nicht fault oder einfach länger nutzbar ist.
Es reinigt.
Es reinigt, ja. Wie? Es schmilzt Eis, das machen wir im Winter gerne draußen. Genau. Wie? Es kann brennen, ja, auch auf Wunden, auf der Haut, wenn es an die falsche Stelle kommt? Tut es ganz schön weh? Ja? Hoher Blutdruck, ja, kann auch noch dazu kommen. Genau. Ich habe noch an eine Sache gedacht. Salz verursacht auch Durst. Auf Schweizerdeutsch gibt es, glaube ich, so ein schönes Wort. Es macht klustig. Ja, man will mehr davon bekommen. Interessant ist auch, zu allen oder zu einigen dieser Funktionen von natürlichem Salz gibt es auch geistliche Anwendungen. Und zwei davon wollen wir uns jetzt noch ein bisschen anschauen. Zum Beispiel schreibt Paulus zum Thema Salz zum Würzen in folgendem Kontext etwas. In Kolosser 4, Abvers 6. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Mal ganz ehrlich, wir pfeffern doch lieber dem anderen eins rein, oder? Als dass wir Salzstreuer sind. Blöderweise spricht der Text nicht vom Pfeffer, sondern von Salz. Unsere Worte, so sagt Paulus hier, sollen freundlich sein, sollen mit Salz gewürzt sein. Das heißt, sie sollen wohl überlegt sein, damit wir immer wissen, wie wir dem einen oder dem anderen richtig, gottgefällig antworten sollen, wie wir ein gutes Gespräch führen. Es ist also gut, wenn wir in den Unterhaltungen gelernt haben, welche Dosis an Würzigkeit in diesem oder in jenem Falle nötig ist. Das heißt, für die Praxis darf ich mich immer wieder fragen, wo sollte ich das Gespräch nicht versalzen, nicht zu viel reingeben? Und wo muss ich doch alles mal ordentlich würzen, um den Austausch hochwertig zu machen? Da dürfen und sollen wir uns, glaube ich, auch immer wieder von Gott Weisheit geben lassen. Wir dürfen ja um Weisheit bitten, damit wir das eine vom anderen unterscheiden lernen. Eine weitere Funktion von Salz ist eben, es erzeugt Durst. Und als Nachfolger Jesu sollen wir auch bei unseren Mitmenschen den Durst nach Gott, nach seiner Liebe, nach dem Christsein wecken. Sie sollen in uns einen Menschen sehen, der anders lebt als der normale Mensch. Einer, der freundlicher ist als die Masse. Einer, der durch sein ganzes Verhalten zum Frieden beiträgt. Einer, der nicht nur für Geld und seinen guten Ruf arbeitet, sondern der ganz selbstlos mit anpackt und mithilft. Einer, der sanftmütig lebt und sich nicht selber überschätzt. Wir haben vorher das ganz bewegende Lied über Jesu Leidensweg gehört. Sanftmut in allem höchsten Grade. Wir sollen leben wie einer, dem das reine Gewissen wichtiger ist als die paar Franken oder Euro, die wir uns noch holen können, wenn wir dem Staat die Steuern irgendwie vorenthalten. Wir sollen leben wie einer, der barmherzig ist, der den anderen mit seinen Sorgen und Fragen wahrnimmt, der sich nicht nur um sich selber kümmert, sondern einen Blick für die anderen hat. Wir sollen leben wie einer, der sich um Jesu Willen auch verspotten lässt, benachteiligen lässt. Und wir könnten jetzt noch diese ganze Liste der Seligpreisungen weiter ausführen, weiter ergänzen, denn genau diese Punkte sind ja die Folgen von einem Leben als Christ mit Salzkraft in dieser Welt. Wir sollten immer bedenken, die Ungläubigen um uns herum, sie nehmen uns viel mehr wahr, als wir oft glauben und annehmen. Sobald wir von Jesus und all diesem frommen Zeug in ihren Augen reden, werden sie ein ganz besonderes Auge auf uns werfen und sich fragen, was macht diesen Menschen aus? Wieso redet er immer wieder von Hoffnung, von Sicherheit? Warum strahlt er Freude aus? Woher hat er das, was ihn anders macht, dieses besondere Etwas? Salz der Erde sein ist also eine der ganz wichtigen Aufgaben für uns als Jünger Jesu. Wir sollen die Leute eben klustig machen nach Jesus, um ihn kennenzulernen. Das heißt, zum Thema Salzsein halten wir heute Morgen fest, wir sind wertvoll, aber nur in der Verbindung mit unserer Funktion. Erfüllen wir unsere Aufgabe in der Welt nicht, weil wir uns mit Sünde verunreinigen, also kraftloses Salz sind, dann sind wir nutzlos für Gottes Reich und taugen, wie es hier im Text heißt, nur zum Weggeschüttet und zertreten werden. Noch einen zweiten Auftrag gibt uns Jesus hier mit in Vers 14, leuchtet als Lichter in der Welt. Und wieder heißt es, genau wie beim Salz, ihr seid das Licht der Welt, um den Auftrag zu verdeutlichen, den Gott für jeden seiner Jünger bestimmt hat. Wir sollen leuchten, wie wir es vorhin im Kinderlied so schön gesungen haben. Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein, mitten in dieser Welt. Und Jesus gibt uns hier zwei Bilder, die nochmal diese zwei Prinzipien auch vom Licht unterstreichen sollen, diese Stadt auf dem Berg und dieses Licht unter dem Scheffel. Das erste, die Stadt auf dem Berg, macht deutlich, wenn du mit dem Herrn Jesus lebst und unterwegs bist, dann brauchst du dir keine Sorgen darum machen, dass es alle sehen. Denn das geht von ganz alleine. Wie bei einer Stadt auf dem Berg, wenn es dunkel wird und die Lichter ausgehen, dann ist es auf Kilometer hin zu sehen. Die Menschen erkennen es. Das heißt, diejenigen, deren Leben die Charakterzüge von Jesus widerspiegeln, die können nicht verborgen bleiben. Sie werden gesehen. Das zweite Bild spricht vom Licht unter dem Scheffel. Ein Scheffel, heute nicht mehr so bekannt, war ein Eimer oder ein Gefäß zum Getreide, zum Flüssigkeiten bemessen. Vielleicht so 10, 12 Liter haben da reingepasst. Also unter dieses Gefäß konnte man sehr gut eine Lampe, eine Öllampe irgendwie drunter stellen. Aber Jesus sagt, wenn ich schon eine Lampe anzünde, in Vers 15, dann will ich etwas von diesem Licht haben. Dann will ich die Helligkeit doch sehen und dann stelle ich es natürlich nicht unter ein Gefäß, sondern auf einen Leuchter. Dahin, wo man es sieht, wo alle etwas davon haben. Ansonsten wäre es nutzlos, sinnlos, genauso sinnlos wie ein Christsein, das im Verborgenen stattfindet. Ein Christsein, das keiner sieht, weil ich nicht für meinen Herrn leuchte. Da, wo Gott quasi das Licht in unserem Leben angemacht hat, angeknipst hat, indem er bei der Wiedergeburt in uns eingezogen ist, da möchte er auch, dass dieses Licht hinausgeht, dass es die Mitmenschen in unserem Umfeld mitbekommen. Unsere Aufgabe ist es, zu leuchten. Paulus drückt es mal so aus in Philipper 2, ab Vers 14, wo er sagt, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Die neue Genfer sagt hier, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn, und jetzt kommt unsere Bestimmung, ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Sterne am Himmel, das ist etwas ganz Besonderes, wenn wir in einer dunklen, sternenklaren Nacht draußen stehen. Sterne, sie geben uns Orientierung, geben uns ein bisschen Licht in der Dunkelheit, zeigen den Weg hindurch. So soll auch unser Leben den verlorenen Menschen draußen ohne Gott Orientierung geben, damit sie das wahre Licht, das durch uns strahlen soll, auf Jesus hingewiesen werden. Denn auch wenn Jesus sagt, ihr als Gläubige seid das Licht der Welt, so weiß er natürlich ganz genau, zunächst geht alles Licht von Gott aus, von dem, der selber sagt, in 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht. Das ist erstmal der Anfang. Bei ihm ist Herrlichkeit, da ist Licht und bei ihm ist keine Finsternis, so heißt es dort. Und in Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus selber von sich, den bekannten Vers, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht länger in der Finsternis wandeln. Das heißt, wo Jesus in unserem Leben Wohnung nimmt, wo er unsere eigene persönliche Finsternis erleuchten darf, da wird es richtig hell in unserem Leben. Wo wir Jesus dagegen nur halbherzig nachfolgen, wo wir uns verstecken, vielleicht aus Menschenfurcht, vielleicht aus anderen Dingen oder Gründen, wo wir lieber unter dem Scheffel der Finsternis, um nochmal dieses Bild zu nehmen, bleiben, da verdecken wir das Licht, das Gott in uns angefacht hat, damit es doch die anderen sehen können. Und wir machen uns dadurch schuldig an unseren Mitmenschen. Warum? Weil wir ihnen das Licht Gottes vorenthalten, das eigentlich durch uns strahlen soll. Deshalb brauchen zuallererst wir selber immer wieder dieses helle Licht des Evangeliums. Jesus muss in unser Herz hineinleuchten. Wir alle brauchen diese innere Reinigung, diese Heiligung vor Gott durch seinen Geist, weil wir so leicht immer noch in die Fallen des Teufels hineintappen und immer wieder merken, ja, wir leben nur, weil Gottes Gnade noch größer ist als meine Schuld. Danke, Jesus. Was ganz Besonderes. Mein dunkles Herz braucht deshalb jeden Tag das helle Licht von Jesus. Dann und erst dann kann es strahlen, hinausleuchten in eine Welt voller Finsternis, voller Verlorenheit, voller Unsicherheit auch, Verzagtheit, wie es weitergeht. Wir sollen leuchten in eine Welt, die völlig orientierungslos umherläuft, weil sie das wahre Licht immer mehr aus ihrem Leben verbannen wollen, aus ihren Gesetzen, aus der Gesellschaft, aus ihrem Denken. Gott muss raus, überall im Prinzip, aus allem. Sie wollen ihn nicht mehr haben. Und die Dunkelheit wird immer größer. Ich habe in der Vorbereitung ein spannendes, aufrüttelndes Zitat gelesen, im Zusammenhang mit dem Licht unter den Scheffelstellen. Da heißt es, wenn Sie lange nichts von Ihrer naheliegenden Christengemeinde gemerkt haben sollten, dann hat sie vielleicht kein Licht mehr. Oder sie hat es irgendwo versteckt. Ich wiederhole nochmal. Wenn Sie lange nichts von Ihrer naheliegenden Christengemeinde gemerkt haben sollten, dann hat sie vielleicht kein Licht mehr. Oder sie hat es irgendwo versteckt. Was würden die Nachbarn hier links und rechts in der Holé-Straße antworten, wenn wir sie fragen würden, wann sie unsere Gemeinde zum letzten Mal positiv wahrgenommen haben, wann sie ein Licht haben leuchten gesehen. Vielleicht beim Quartierflohmarkt im August konnten sie hoffentlich unsere Ausstrahlung sehen, unser Miteinander, das von Frieden, von Freundlichkeit geprägt war. Einmal im Jahr beim Flohmarkt ist natürlich zu wenig. Unser Licht muss täglich leuchten. Und deshalb ist für Jesus auch die persönliche Heiligung so wichtig, dass jeder von uns ihm ähnlicher wird, Christus ähnlicher, damit Jesu Licht durch uns immer mehr, immer klarer, immer heller leuchten kann. Und aus diesem Grund legt Jesus auch die Maßstäbe in der Bergpredigt so unglaublich hoch, damit eben die Welt wahrnimmt, hier sind Menschen anders. Er möchte, dass wir auffallen durch unser Licht für den Herrn. Eben wie eine Stadt auf dem Berg, die kann nicht verborgen bleiben. Und die Frage ist vielleicht noch, an was sehen denn die Leute, ob wir für Jesus leuchten? Unser Text in Vers 16 gibt uns die Antwort. Jesus sagt dort in Vers 16, an euren Werken. An eurem ganzen Leben, an eurem Tun, an dem, was ihr den ganzen Tag macht. Da wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Also wenn das Gesamtpaket der Nachfolge Jesu in meinem Alltag auf den Erlöser hinweist, auf sein Licht, wenn wir quasi wie Sterne am Nachthimmel leuchten, dann werden Menschen neugierig. Dann bekommen sie Durst nach mehr. Dann stellen sie sich eben solche Fragen, woher hat er das? Was hat er, was ich nicht habe? Was steckt hinter seiner Freude, die er ausstrahlt, dem Frieden, den er lebt? Und so haben wir Gelegenheit, Zeugnis zu geben für unseren großen Gott, abzulegen, was wir mit ihm erlebt haben, weil er noch viele andere retten will, wie es auch hier heißt, damit auch sie den Vater im Himmel preisen, ihn anbeten, vor ihm niederfallen. Ein Bibelkommentator hat zu diesem Text noch geschrieben: Beachten Sie, dass das Licht in praktischen Dingen scheinen soll, nicht nur in theologischen Dingen. Die Menschen erkennen es nicht in unseren klaren oder originellen Lehren, die in Worten ausgedrückt werden, sondern vielmehr in unseren Taten und Werken, in unserem Leben. Sie sollten sicherlich auch unsere guten Worte hören, aber sie müssen vor allem unsere guten Werke sehen, wenn wir ihnen Licht sein wollen. Und ich glaube, wir können auf die vielfältigste Art und Weise ein Licht für die Welt sein. In allen Bereichen des Lebens soll eben dieses Licht von Jesus hervortreten. Und es deckt im Prinzip dieselben Punkte ab, die wir vorher auch schon beim Salzsein angeschaut haben. Eine würzige Sprache haben, liebevoller Umgang miteinander, hilfsbereit sein, ein Friedensstifter sein, sanftmütiger Lebensstil, wie es Jesus vorgelebt hat, nach Gerechtigkeit streben und so weiter und so weiter. Ja, es stimmt. Gott ist zwar unsichtbar, aber Christen können ihn durch ihr Leben sichtbar machen. Wir können Gott in diese Welt hineinbringen. Das Licht Gottes in diese Welt hineinleuchten lassen. Wir hatten anfangs festgestellt, wir sind wertvoll. Wertvoll für Gott. Aber wir erfüllen unseren Wert nur in Verbindung mit unserer Funktion. Gott hat uns dazu berufen, diese Welt zu durchdringen, mit Salz und mit Licht. Seine Berufung steht fest, aber es liegt an uns, ob wir unser Leben mit Sünde verunreinigen, bis es seine Salzkraft eingebüßt hat, oder ob unser Leben den Preis wert ist, den Jesus selber für uns bezahlt hat. Und zweitens, es ist nicht Gottes Fehler, wenn unser Licht nicht gesehen wird. Wir sollen uns nicht verstecken als Christen, sondern durch unseren Lebensstil die Menschen dazu bringen, dass sie Gott näher kommen und auch ihm die Ehre geben. Ganz besonders wichtig ist hier unser Tun, denn die Werke, die sie sehen, werden die Menschen überzeugen, vermutlich mehr als unsere Worte. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus, wir danken dir für deine kraftvollen Worte, die du in der Bergpredigt zu deinen Nachfolgern gesprochen hast. Wir merken, wie unfähig wir in all dem sind, wenn wir nicht aus deiner Kraft leben, wenn wir nicht dich darum bitten, dass du mit deinem Licht durch uns strahlst. Wenn nicht deine Kraft in uns wirkt, dann sind wir wirklich kraftlos. Und du siehst, wie viel es uns immer wieder ablenken will, verunreinigen will, wie wir ja oft lieber in Finstern umherwandeln, Dinge vielleicht vertuschen wollen. Aber du sagst, wir sollen in dein Licht kommen. Und dann sind wir auch Menschen, die hinausstrahlen. Lass uns unser Licht wirklich hinausleuchten, dass es Menschen sehen in unserer Umgebung, dass wir anders sind. Nicht aus uns heraus, sondern weil du und deine Kraft uns veränderst, dir ähnlicher. Danke, dass du uns auch in der neuen Woche dabei helfen möchtest, Salz und Licht zu sein. Wir brauchen dich so sehr, Herr Jesus, und danke, dass du mit uns gehst. Amen.